Börsenradio Network AG. News aus Österreich. Das Vorstandsinterview.
Danke, Herr Groß, für diese Möglichkeit, unsere Semperit zu präsentieren. Mein Name ist Helmut Sorger. Ich bin seit 2022 CFO der Semperit AG Holding, verantworte hier den Finanzbereich und auch die Transformation der Semperit auf dem Weg in die Zukunft.
Und wir treffen uns in Hamburg auf den Investorentagen. Also, wie kommt das eigentlich, dass so viele österreichische Unternehmen den Weg nach Hamburg, nach Deutschland suchen und finden, um sich dort zu präsentieren?
Unser erster Kontakt hier war eigentlich in Frankfurt über das Eigenkapitalforum, wo unsere Leiterin Communications Bettina Schragel die Empfehlung bekommen hat, auch mal einen Blick nach Hamburg zu werfen, weil hier durchaus eine Investment-Community von Format nach Hanseatischen Spirits agiert, die auch in Small- und Microcaps interessiert ist. Und wir zählen uns in Österreich zu den Small-Caps. Österreich ist jetzt nicht der größte Kapitalmarkt der Welt, aber wir haben durchaus sehr erfolgreiche Unternehmen, Traditionsunternehmen, die dem Kapitalmarkt einiges zu bieten haben.
Dann schauen wir mal, was Sie zu bieten haben, außer Reifen. Also Semperit ist ja das Thema Autoreif. Wenn man den Mann auf der Straße fragt, was macht Semperit, da kommt das rausgeschossen. Aber es ist ja mehr. Es sind Industrieschläuche, es sind Fördergurte, Rolltreppenhandläufe, wir haben ja gehört. Ich glaube, jede dritte Rolltreppe ist damit ausgestattet, Silikonteile und so weiter. Das erste Halbjahr 2026 läuft richtig gut. Also so einen schwarzen Streifen, könnte man sagen, wenn man beim Reifen bleiben möchte. Der Umsatz steigt um 11%, EBITDA mehr als verdoppelt. Und gleichzeitig sorgt natürlich noch in unserer Denke als Beobachter das Übernahmeangebot von BNC weiter für Gesprächsstoff. Bringen Sie uns auf den neuesten Stand. Schauen wir uns zunächst einmal die Zahlen an. Ist Semperit nach schwierigen Jahren jetzt wieder zurück auf Wachstumskurs?
Wir sehen uns so, dass wir wieder auf Wachstumskurs sind. Ich darf Sie nur kurz korrigieren. Wir machen seit 1985 keine Reifen mehr. Das war nämlich das Jahr, an dem Semperit die Reifensparte an Continental verkauft hat. Wir profitieren natürlich noch immer vom Free Advertising, das wir hier in Deutschland bekommen, nehmen natürlich allen Stolz für unsere Reifenmischungen historisch für uns in Anspruch. Auf jeden Fall ist es so, wir haben vieles gemacht in unserer Unternehmenshistorie, werden auch noch vieles machen in unserer Zukunft. Wir wollen mit unserer neuen Strategie, die wir 2023 verabschiedet haben und jetzt endlich sich in voller Umsetzung befindet, die 1-Milliarden-Grenze als Konzern so schnell wie möglich wieder erreichen. Hier die Wachstumspotenziale organischer Natur der Semperit voll nutzen, unsere Leistungsfähigkeit, unsere Innovationskraft. Was wir auch sehen, die Stärke unserer Werke. Wir haben eine gute Asset-Base als Semperit, die wollen wir voll nutzen und das führt auch zu einer Situation, die wir im ersten Quartal und im ersten Halbjahr des Jahres 26 sehen, wo wir mit einer kleinen, relativ kleinen Mengensteigerung zeigen, was ergebnismäßig drinnen ist. Wir haben unsere Bilanz saniert, unsere Bilanz ist sehr solide, geringer Verschuldungsgrad. Wir haben eine gute Kostenbasis in den letzten 3 Jahren, mehr als 35 Millionen an Fixkosten aus dem Unternehmen genommen. Und das bedeutet einfach im Sinne von Leanness und Fitness, dass wir als Industrieunternehmung sicherlich dem Wettbewerb ins Auge sehen können und für Wachstum zur Verfügung stehen.
Wo kommt jetzt dieses Thema Wachstum her? Ich habe mal nachgerechnet, rund ein Drittel stammt aus höheren Preisen. 2 Drittel kommt aus den Mengen, also Auslastung und Effizienz zählt da dann mehr dazu. Welcher Teil dieser Verbesserung trägt auch langfristig oder ist es ein Mix davon?
Die Preiserhöhungen im Jahr 26 sind sicherlich darauf zurückzuführen, dass wir eine starke Änderung der Rohstoffpreise hatten. Der Krieg im Iran hat dazu geführt, dass Raffineriekapazitäten und die petrochemische Industrie sehr schnell mit Preissteigerungen reagiert hat. Bis zu 30% Preissteigerungen für synthetische Polymere, synthetische Elastomere. Diese Preissteigerungen hat die ganze Elastomerindustrie zu tragen, muss diese natürlich, um wettbewerbsfähig zu bleiben, um Margen zu sichern, auch an ihre Kunden weitergegeben. Das ist passiert in der ersten Jahreshälfte. Wir waren erfolgreich darin, Preiserhöhungen von Inputfaktoren weiterzugeben. Aber darüber hinaus sehen wir in den letzten 3 Jahren ein stabiles Marktumfeld, wenngleich auch schwaches Marktumfeld, wo Kundenlager im Jahr 22 massiv aufgebaut haben und mehrere Jahre gebraucht haben, diese Overstocking, diese Überlager im Prinzip zu reduzieren. Wir sehen jetzt im Prinzip das Einschwenken auf eine normale Demandkurve, eine leichte erholenden Märkten. Allerdings bleiben die Märkte nach wie vor weltweit angespannt. Ich glaube, das zarte Pflänzchen Konjunktur wird getrieben von einigen Infrastrukturinvestitionen, von einigen größeren Projekten, von einigen Regionen weltweit. Viele Märkte, China, Europa, bleiben allerdings schwierig und herausfordernd. Wir zeigen als Semperi dennoch auch in einem herausfordernden Marktumfeld, setzen wir darauf, auf diese Hebel, die wir auch tatsächlich bewegen können. Das heißt Kostenbasis, konsequent Produktinnovation, Lösungsinnovation zu arbeiten und unser Working Capital unter Kontrolle zu halten.
Bedeutet das, dass auch die Margen, die Sie jetzt erwirtschaftet haben, also Industriesparte 28% EBITDA-Marge, Spezialanwendungen fast 16%, dass diese Margen auch wirklich nachhaltig sind? Oder ist da im Markt irgendwas passiert, was Ihnen geholfen hat?
Wir sehen eine Margenverbesserung. Wir operieren derzeit nicht auf Volllast, allerdings an einem Sweet Spot unserer Kapazitätsauslastung unter Berücksichtigung der verfügbaren Schichten. Wenn man natürlich, jeder weiß es, der von einem normalen Betrieb, von einem Dreischichtbetrieb in einen Durchfahrbetrieb geht, hier führt es natürlich auch auf der Leberseite zu höheren Kosten. Gewisse Margeneffekte, gewisse Normalisierung von Margen, gewisse Konzensionen auf der Preisebene, um Volumen zu sichern, wird es sicherlich geben. Wir wollen Margen natürlich nachhaltig halten. Die Challenge wird sich natürlich zeigen, wenn wir sehen, was die Rohmaterialpreise in den nächsten Monaten machen, im nächsten halben Jahr machen. Ob die geringeren Ölpreise sich auch in unsere Inputfaktoren übersetzen oder ob es zu einer Entkoppelung von den synthetischen Polymeren vom Öl kommt.
Ich hatte das jetzt nicht ganz verstanden mit den drei Schichten und normal. Haben Sie jetzt mehr zu tun oder weniger zu tun?
Wir lasten zurzeit unsere Produktionskapazitäten zu etwa 70% aus. Im Schichtbetrieb bedeutet das, die Leute, die wir angestellt haben, sind voll beschäftigt. Unsere Assets, unsere Fabriken können allerdings noch mehr, wenn wir neue Leute einstellen, wenn wir zusätzliche Schichten hinzufügen. Das ist diese Kapazitätsreserve, die wir noch haben.
Jetzt denkt man ja, 100% ist das Ziel, mehr geht nicht. Manchmal rechnerisch geht es dann
95% eigentlich.
Und die 70% ist das eine Zahl, mit der Sie schon happy sind?
Nein, sind wir noch nicht. Also wir haben auf jeden Fall noch organische Wachstumskapazitäten. Wir wollen von jetzt ungefähr über die letzten 12 Monate, wenn man es zurückrechnet, 700 Millionen Umsatz, auf jeden Fall organisch auf die Milliarde wachsen. Und das ist auch möglich mit den Kapazitätsreserven, die wir haben.
Finanzvorstand ist ja der Herr der Zahlen. Ich habe auch einfach mal nachgerechnet. Sie haben bereits 69 Millionen Euro operatives EBITDA verdient. Für das Gesamtjahr erwarten Sie rund 100 Millionen, also 31 Millionen in der zweiten Jahreshälfte. Sie ahnen, worauf ich hinaus will. Kommt da noch was oder ist es zweite Halbjahr traditionell schwächer? Oder?
Nein, ich glaube, man muss hier wirklich die Unsicherheiten, die derzeit auf den Märkten herrschen, würdigen. Wir sehen die vollen Effekte der Steigerungen von unseren Rohmaterialkosten ab Juli voll in unserer P&L. Das heißt, es gibt hier gewisse Verzögerungseffekte. Wir kennen das von gleitenden Durchschnittspreisen. Die brauchen einige Wochen, bis die reagieren. Diese Effekte sehen wir. Wir hoffen natürlich auch, dass es gewisse Upsides gibt in der zweiten Jahreshälfte. Man muss allerdings berücksichtigen, dass wir Stillstände zweimal im Jahr haben, einmal im Januar und einmal im Juli und im August. Die sind instandhaltungsbedingt, das heißt, wir fahren unsere Fabriken durch, aber zweimal im Jahr müssen wir für Wartungsarbeiten abstellen. Und das zeigt sich natürlich auch in den Ergebnissen des dritten Quartals. So, wir erwarten ungefähr 15 Millionen EBITDA-Beitrag nun pro Quartal, im dritten Quartal 15 bis 20 Millionen. Und dann kommt es darauf an, wie stark wir das Jahr abschließen können. Der Dezember ist ein Monat, der traditionsgemäß schwach ist. In den letzten 2 Jahren war für Semperit Dezember ein sehr starker Monat. Und hier kann sich das EBITDA auch sehr leicht 5, 6 Millionen bewegen.
Um die Arbeitstage, die man dann pro Monat dann haben kann, Weihnachten dann entsprechend.
Ja. Wie sehr unsere Kunden Ware brauchen, dass wir sagen, wir liefern auch noch bis Weihnachten und darüber hinaus.
Ja. Gibt es ja nicht so eine Weihnachtsendrallye, dass man sagt, komm, jetzt Preise vom alten Jahr, mach das Lager nochmal voll? Obwohl Lager, das können Sie ja gar nicht hören. Es sind ja echt froh, dass die Lager jetzt gerade sich normalisiert haben.
Ne? Absolut, absolut. Ja. Wir sind auch, weil Sie Lager ansprechen, bei unseren Lagern, natürlich ist es so, wir schauen darauf, optimal einzukaufen, aber natürlich durch die aktuellen Rohstoffpreisanstiege versucht man mit minimaler Menge durchzukommen.
Bei unserem Gespräch auf der Invest in Stuttgart zu Anfang des Jahres, ab April, Mai muss das gewesen sein, da war das, und ich hatte es eingangs kurz angesprochen, das B&C-Angebot noch offen. B&C kontrollierte Semperit bereits und hatte den Anteil erhöht von 58,5 auf 63,4%. Einfach mal für mich, ich bin da nicht so ganz tief im Thema drin. Übernahmeangebot. Ist das nicht ein relativ großes Wort dann gewesen für einen kleinen Schritt?
Ich glaube, es war hier rechtlich ein Übernahmeangebot, also kann man es so bezeichnen. Wir sehen es aus unseren Shareholder-IDs und natürlich auch in der Kommunikation mit den Aktionären, so auch mit der B&C, dass in den letzten Jahren die B&C Industrie Holding über die Börse ihren Anteil aufgestockt hat. Bei den Volumina, die an der Wiener Börse in der Semperit gehandelt werden, ist das mitunter ein langwieriger Prozess, hier größere Positionen aufzubauen. Mich freut es als Finanzvorstand natürlich sehr, wenn Investoren ihre Positionen aufstocken. Wenn es über die Börse nicht möglich ist, soll es über Übernahmeangebote sein. Ich glaube, wir beweisen jetzt auch mit der Entwicklung der Performance unserer Semperit im Jahr 25 und auch im ersten Halbjahr 26, dass alle unsere Aktionäre hier zufrieden sein können und hoffe natürlich darauf, dass auch die B&C mit uns zufrieden ist.
Na, ich merke schon, Sie wollen über die Zahlen sprechen und über das Geschäft, kann ich auch alles nachvollziehen. Das passt ja auch dann irgendwo rein. Man hat bei so einem Übernahmeangebot ist erstmal alles aufgeschreckt und dann guckt man sich genau, und jetzt haben wir doch dann die entsprechenden Zahlen. Aber lassen Sie noch mal ganz kurz drauf bleiben. Ich habe so den Eindruck, es sind jetzt irgendwie alle happy. 12% der angesprochenen Minderheitsaktien wurden eingereicht. B&C spricht trotzdem vom oberen Ende der Erwartungen. Was hat das im Markt gemacht? Also man hat ja 15 Euro geboten und letztendlich haben viele gesagt, sie machen nicht mit.
Es waren 5%, knapp 5% der Aktien, okay, der ausständigen Aktien, Aktionäre, die das Angebot angenommen haben. Was hat es im Markt gemacht? Wir haben einen Effekt, dass wir am Tag unserer Ergebnisveröffentlichung einen extremen Kurssprung zu verzeichnen hatten auf 15 Euro oder knapp 15 Euro, dem Angebotspreis. Haben aber in der Zwischenzeit natürlich auch gezeigt über operative Performance, dass wir diesen Kurs auch halten können und mit der Veröffentlichung unserer Halbjahreszahlen auch Investoren davon überzeugen konnten, dass die Semperit deutlich mehr wert ist als das.
Im Vorstand war man sich offensichtlich auch nicht so ganz einig. Also der Vorstandsvorsitzende hat gesagt, ja, ich mache da mit. Der Finanzvorstand hat gesagt, nö, das reicht mir nicht. Und es klingt fast, ja, ich will ja nicht albern werden, aber wie so eine Bierwette. Wer setzt das richtige Pferd? Herzlichen Glückwunsch, sorry.
Ja, vielen Dank. Nein, wir haben ja keine klare Empfehlung für eine Annahme oder Ablehnung des Angebotes als Vorstand ausgesprochen. Der Aufsichtsrat hat sich dem auch angeschlossen. Und ich glaube, da macht es auch Sinn, wenn man zu dieser Erkenntnis als Gesamtorgan, als Kollegialorgan kommt, dass auch die individuellen Investitionsentscheidungen bei uns im Vorstand unterschiedlich ablaufen. Und es hat sich in der Konstellation so ergeben, dass Manfred Stanek das Angebot angenommen hat, Gerfried Eder unentschlossen war und Helmut Sorger das Angebot als Finanzvorstand, der natürlich den Buchwert pro Aktie im Fokus hat, ja, und sagt, das ist mir zu wenig, gesagt hat nein.
Also die 21 Euro oder über 21 Euro Buchwert, das
heißt, passt auch gut zusammen mit dem Analystenkonsens, den wir haben.
Ja. Aber das heißt ja, dass momentan der Kurs das nicht ganz widerspiegelt. Also da wäre, ist immer schwierig, einen Vorstand dann zu fragen, aber rein rechnerisch ist eine Lücke von der aktuellen Bewertung zum Buchwert.
Ist ein Gap da, Punkt.
Ja. Die Bilanz ist solide, der Cashflow, der Free Cashflow steigt, die Verschuldung sinkt, trotzdem fällt die Dividende aus. Wieso?
Wir hatten im letzten Jahr einen leichten, aber nur sehr leichten Gewinn nach Steuern in der Gruppe. Und unsere Dividendenpolitik ist jene 50% des Ergebnisses nach Steuern der Gruppe auszuschütten. Das war ein kleiner Betrag und wir haben uns entschlossen, im Vorstand der Hauptversammlung vorzuschlagen, keine Dividende auszuschütten, dieses Geld im Unternehmen zu halten und für Wachstum bereitzuhalten. Und wir wollen diese nächsten Wachstumsschritte auf jeden Fall gehen.
Hamburger Investorentage bedeutet, Unternehmen und Investoren kommen zusammen. Wirklich 2 Tage lang ist da Hochspannung angesagt, hoher Stress und eine Frage wird immer wieder gestellt. Das ist die Kernfrage. Warum soll ich Semperit-Aktien kaufen? Was sagen Sie den Investoren, die mit großen Augen vor Ihnen sitzen? Warum soll ich Semperit-Aktien kaufen?
Ich glaube, wir haben überzeugende Gründe dafür. Und diese Gründe sind, als Unternehmen verweisen wir auf 200 Jahre Erfahrung in Mischungen. Wir haben führende Marktpositionen und wir haben einen Fokus auf Innovation, Technologie und Verbesserung in den Elastomeren in unserem Kerngeschäft. Sie haben es bereits erwähnt, wir haben eine sehr solide Bilanz, eine geringe Verschuldung und wir haben die Möglichkeit, in unseren Kernbereichen zu wachsen und damit eine solide Wachstumsplattform für die Zukunft.
Der Finanzvorstand der Semperit, Helmut Sorge, auf den Hamburger Investorentagen. Vielen Dank und eine gute Reise zurück nach Österreich.
Herzlichen Dank für die Einladung. Es war schön hier in Hamburg.
Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.